Wenn Jesus von seiner Wiederkunft spricht, benutzt er nicht das Bild eines Generals, sondern das eines Bräutigams, der seiner Braut entgegenkommt. Das macht deutlich, dass es ihm nicht zuerst um Leistung oder äußeren Erfolg geht, sondern um die innere Qualität unseres Lebens mit ihm. Die Gleichnisse in Matthäus 24 bis 25 zeichnen eine prophetische Linie vom Ende dieses Zeitalters bis zur Offenbarwerdung des Königreichs und stellen uns eine ernste Frage: Leben wir als solche, die innerlich auf diesen Bräutigam ausgerichtet und wirklich bereit sind, im Leben und im Dienst? Wachsame Jungfrauen leben aus dem Geist, nicht aus Leistung. Wenn Jesus das Königreich der Himmel mit 10 Jungfrauen vergleicht, führt er uns mitten hinein in das Herz unseres Glaubenslebens. Er beschreibt nicht zuerst Diener, Arbeiter oder Verwalter, sondern wartende Jungfrauen, die ihre Lampen in der Hand tragen und dem Bräutigam entgegengehen. Es heißt, zu jener Zeit wird das Königreich der Himmel mit 10 Jungfrauen verglichen werden, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, um dem Bräutigam zu begegnen. Damit richtet der Herr den Blick auf die Frage, wer wir in seinem Licht sind, bevor er fragt, was wir für ihn tun. Jungfrau sein meint in der Schrift kein äußeres Ideal, sondern ein inneres Verhältnis, ungeteilte Zugehörigkeit zu Christus, eine Einfachheit des Herzens, die nicht von vielen Stimmen und Interessen zerrissen wird. Paulus fasst dies tief zusammen: Denn ich bin eifersüchtig um euch mit Gottes Eifersucht, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch Christus als eine reine Jungfrau darzustellen. Wo der Glaube so verstanden wird, verliert die Messung an Leistung, Erfolg oder Sichtbarkeit ihre Macht. Entscheidend wird, ob unser Herz wirklich auf den kommenden Bräutigam ausgerichtet ist. Jungfrauen stehen für die Gläubigen im Aspekt des Lebens. Die Gläubigen, die das Volk des Königreichs sind, sind wie reine Jungfrauen. Sie tragen das Zeugnis des Herrn in diesem finsteren Zeitalter und gehen aus der Welt hinaus, um dem Herrn zu begegnen. Dafür brauchen sie nicht nur das Innewohnen, sondern auch die Fülle des Geistes Gottes. Wir Christen sind zuallererst Jungfrauen. Eine Jungfrau zu sein ist keine Frage von Werk, Dienst oder Tätigkeit, sondern eine Frage des Lebens. Die Lampe in der Hand der Jungfrauen trägt dieses innere Geheimnis in sich. Der Mensch wird in der Schrift nicht nur als Körper und Psyche gesehen, sondern als ein Gefäß mit einem inneren, von Gott ansprechbaren Geist. Darum heißt es: Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, durchforscht alle Kammern des Leibes. Die Lampe weist auf diesen Geist hin, den Gott bei der Wiedergeburt mit seinem Heiligen Geist erfüllt. In diesem Sinn ist unser Geist eine leuchtende Stelle inmitten einer dunklen Welt. Dort bezeugt der Geist Gottes, wer wir sind und wem wir gehören. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn Jesus weiter sagt, ihr seid das Licht der Welt, ist das keine Aufforderung zur dauernden Selbstanstrengung, sondern die Beschreibung dessen, was geschieht, wenn sein Geist in unserem Geistraum gewinnt. Von hier aus gewinnt das Bild der wartenden Jungfrau seinen prophetischen Ernst. Das gegenwärtige Zeitalter läuft einem Ende entgegen, das die Schrift als Nacht, Finsternis und große Trübsal beschreibt. Gerade dann wird der Bräutigam wiederkommen. Seine Frage an die Seinen richtet sich nicht zuerst auf das Ausmaß ihrer Aktivitäten, sondern auf die Substanz ihres Lebens: Lebt ihr aus mir oder aus euch selbst? Ist euer innerer Mensch vom Geist genährt oder von Fremdlichtern getrieben? Wachsame Jungfrauen sind Menschen, die wissen, dass diese Welt nicht ihr Ziel ist. Sie nehmen ihre Pflicht ernst, aber sie binden ihr Herz nicht daran. In ihren Entscheidungen, in ihrem Umgang mit Zeit, Beziehungen und Arbeit schwingt ein leiser Grundton mit: Ich warte auf den Herrn. So entsteht kein verkrampftes Warten, sondern eine stille, liebevolle Wachsamkeit, die den Alltag durchzieht. In dieser Perspektive wird das Bild der Jungfrau zu einer Quelle leiser Ermutigung. Wer sich in seiner Schwachheit wiederfindet, wer die Spannungen von Beruf, Familie und Gemeinde spürt, darf hören: Vor Gott bist du zuerst nicht ein überforderter Funktionsträger, sondern eine ihm verlobte Person. Er sieht das kleine innere Ja, den oft unspektakulären Wunsch, ihm treu zu gehören. Dieses Ja ist in seinem Licht nicht gering. Wo der Blick auf den Bräutigam den Blick auf die eigene Leistung ablöst, entsteht ein freieres Gehen. Die Prophetie über das Königreich wird dann nicht zur Drohkulisse, sondern zu einem freundlichen, zugleich ernsthaften Ruf: Lass dein Leben von der Liebe des Kommenden bestimmen. In diesem Ruf liegt die Zusage, dass er derjenige ist, der auch das, was in uns zerstreut, verletzt oder müde ist, sammeln und heilen kann, damit wir als seine Jungfrauen mit brennenden Lampen durch diese Nacht gehen. Zu jener Zeit wird das Königreich der Himmel mit 10 Jungfrauen verglichen werden, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, um dem Bräutigam zu begegnen. Denn ich bin eifersüchtig um euch mit Gottes Eifersucht, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch Christus als eine reine Jungfrau darzustellen. Wer sich von dem Bild der wachsamen Jungfrau prägen lässt, beginnt sein Christenleben neu zu gewichten, weniger Selbstrechtfertigung durch sichtbare Erfolge, mehr inneres Ausgerichtetsein auf den Herrn, weniger Getriebenheit durch Erwartungen, mehr stille Pflege der Gemeinschaft mit Christus im eigenen Geist. So wächst eine Gelassenheit, die nicht Gleichgültigkeit ist, sondern die Ruhe eines Herzens, das weiß, wem es gehört. Öl in Lampe und Gefäß, die Fülle des Geistes für die Wiederkunft. Die Szene der 10 Jungfrauen ist irritierend, weil sie nicht zwischen Gläubigen und Ungläubigen unterscheidet, sondern einen Unterschied mitten unter den Glaubenden markiert. Alle haben Lampen, alle gehen dem Bräutigam entgegen, alle schlafen ein, alle hören den Ruf zur Mitternacht. Und doch verläuft mitten hindurch eine unsichtbare Linie. Der Herr beschreibt sie nüchtern, denn als die Törichten ihre Lampen nahmen, nahmen sie kein Öl mit sich, die Klugen aber nahmen zusammen mit ihren Lampen noch Öl in ihren Gefäßen mit. Der Unterschied liegt nicht in der äußerlich sichtbaren Frömmigkeit, sondern in einer verborgenen Ölreserve. Die törichten Jungfrauen sind nicht deshalb töricht, weil sie keine Lampe hätten, das haben sie, sondern weil sie sich mit dem Minimum begnügen. Die Törichten waren töricht, weil sie zwar Öl in ihrer Lampe hatten, aber nicht den zusätzlichen Anteil Öl im Gefäß. Neben dem wiederzeugenden Geist hatten sie nicht den erfüllenden Geist, den zusätzlichen Anteil des Heiligen Geistes. Um diese innerliche Differenz zu verstehen, hilft die Sprache der Schrift über Geist und Gefäß. Unser menschlicher Geist ist der Ort der Wiedergeburt, die Leuchte des Herrn, in der der Heilige Geist wohnt. Darum heißt es, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. In diesem Sinn haben alle Glaubenden Öl in der Lampe, der Geist Gottes bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das Gefäß hingegen steht für unsere Person in ihrer Innerlichkeit, unser Denken, Fühlen und Wollen, unsere Prägungen und Reaktionen. Paulus spricht davon, dass der Töpfer aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre macht und davon, dass Gott den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit kundtun will. Das zusätzliche Öl im Gefäß deutet darauf, dass der innewohnende Geist nicht an den Rand unserer Person gedrängt bleibt, sondern unsere Seele durchdringt und prägt. Damit gewinnt das Extraöl eine konkrete Gestalt. Es ist keine besondere Erfahrung für eine geistliche Elite, sondern die Fülle des Geistes, der nach und nach in Bereiche vordringt, die vorher von anderen Mächten bestimmt waren, verletzte Erinnerungen, festgefahrene Vorstellungen, hartnäckige Selbstbehauptung, ungebrochene Liebe zur Welt. Wenn der Geist dort Raum gewinnt, wird das Gefäß nicht nur getragen, sondern innerlich verwandelt. Diese Durchdringung lässt sich nicht delegieren. Als die törichten Jungfrauen rufen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind am Erlöschen, antworten die Klugen nicht aus Hartherzigkeit, sondern aus einer geistlichen Notwendigkeit. Die Geschichte eines mit Gott gegangenen Weges lässt sich nicht verleihen. Was in Jahrzehnten an innerer Formung, an Ringen, Loslassen, Gehorsam und getröstetem Schmerz gereift ist, kann man nicht im letzten Moment übertragen. Die Prophetie über das Königreich scheut nicht davor zurück, die Konsequenzen zu benennen. Während die Törichten noch unterwegs sind, um Öl zu kaufen, heißt es, und während sie hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die, die bereit waren, gingen mit ihm zum Hochzeitsfest hinein. Und die Tür wurde verschlossen. Die verschlossene Tür ist keine Vernichtung der Beziehung, wohl aber ein verpasster Anteil an Freude und Herrlichkeit. Die Jungfrauen, die draußen bleiben, sind nicht aus dem Heil gefallen, sie kommen zu spät für diesen Moment der Königsfreude. Darin liegt ein leiser, aber deutlicher Ernst, Gnade hebt nicht die Realität der Zeit auf. Es gibt ein Heute des Geistes, in dem Christus an unsere Türen klopft und uns in tiefere Gemeinschaft ruft. Wer diesen Ruf systematisch überhört, bleibt Kind Gottes, aber sein Gefäß bleibt schmal für die kommenden Freuden. Denn als die Törichten ihre Lampen nahmen, nahmen sie kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen zusammen mit ihren Lampen noch Öl in ihren Gefäßen mit. Die Unterscheidung zwischen Lampe und Gefäß ermutigt dazu, den Geist Gottes nicht nur als Garantie des Heils zu sehen, sondern als lebendige Quelle, die nach Ausbreitung in allen Bereichen der Person verlangt. Wer sein Leben im Licht des kommenden Bräutigams betrachtet, beginnt die leisen, inneren Bewegungen des Geistes ernst zu nehmen und schenkt ihnen Zeit, Raum und Vertrauen, im Wissen, dass gerade diese verborgene Geschichte mit Gott einmal in sichtbare Freude münden wird. Bereit für das Königreich, wachen im Leben, Treue im Dienst. Im Zusammenhang von Matthäus 24 bis 25 spannt der Herr einen weiten Bogen, vom allgemeinen Ruf zur Wachsamkeit bis zur konkreten Ausgestaltung in Leben und Dienst. Zunächst stellt er die Frage nach der Bereitschaft inmitten eines Zeitalters, das von plötzlichen Umbrüchen gekennzeichnet ist. Zu jener Zeit werden zwei Männer auf dem Feld sein, einer wird mitgenommen und einer wird zurückgelassen. Zwei Frauen werden mit der Mühle mahlen, eine wird mitgenommen und eine wird zurückgelassen. Es sind Menschen mitten im Alltag, äußerlich ähnlich, innerlich doch unterschieden. Diese Unterscheidung erklärt er dann durch das Bild der Jungfrauen. Diejenigen, die mitgenommen werden, sind solche, deren Leben von wachendem, geisterfülltem Warten bestimmt ist. Wachen meint hier nicht nervöse Endzeitspekulation, sondern ein inneres Aufmerksamsein für die Gegenwart des Herrn, die sich im Verborgenen des Herzens ereignet. Wir haben gesehen, dass sich der Abschnitt der Reichsprophetie in Bezug auf die Gemeinde auf zwei Aspekte bezieht, auf das Wachen und Bereitsein und auf das Treu und Klugsein. Wachen und Bereitsein haben mit unserem christlichen Leben zu tun. Wir alle müssen wachsam sein und bereit für das Kommen des Herrn. Ein echter Christ achtet jedoch nicht nur auf den Aspekt des Lebens, sondern ebenso auf den Aspekt des Dienstes. An das Gleichnis der Jungfrauen reiht sich ohne Bruch das Gleichnis von den Talenten an. Damit verschiebt sich der Fokus von der Frage, wer bist du vor Gott, zur Frage, was hast du mit dem anvertrauten Gut getan? Der Herr zeichnet das Bild eines Mannes, der seinen Knechten Talente gibt und dann verreist. Bei seiner Rückkehr lobt er die Treuen, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein in die Freude deines Herrn. Hier berühren sich die beiden Linien der Prophetie, das Wachen im Leben und die Treue im Dienst entspringen derselben Quelle, dem in uns wohnenden Geist. Wo dieser Geist unser Inneres erfüllt, drängt er nach Ausdruck in tätiger Liebe, in hingebungsvollem Dienst, in der Bereitschaft, Gaben nicht zu vergraben, sondern im Vertrauen auf den Herrn einzusetzen. Die Prophetie über das Königreich legt damit eine tiefe Einheit frei, christliches Leben und christlicher Dienst sind keine zwei getrennten Sphären, die man gegeneinander aufrechnen könnte. Ein Leben, das innerlich auf den Bräutigam ausgerichtet ist, bleibt nicht folgenlos im Verborgenen, sondern wird im Alltag sichtbar, in Verlässlichkeit, in Barmherzigkeit, in der Art, wie jemand mit anertrauter Verantwortung umgeht. Umgekehrt verliert der Dienst seinen Charakter, wenn er sich vom wachsamen Leben löst und nur noch aus Pflichtgefühl oder Ehrgeiz geschieht. Das Neue Testament bezeichnet die Glaubenden als Kinder Gottes ohne einen Makel inmitten einer verkehrten und verdrehten Generation, unter der ihr wie Lichtkörper in der Welt scheint, indem ihr das Wort des Lebens darreicht. Leuchten und Darreichen, Sein und Tun, gehören zusammen. In dieser Spannung liegt zugleich eine große Hoffnung. Der Herr verheißt, dass er seine Gemeinde auf dem Weg durch dieses Zeitalter nicht allein lässt. Seine Gegenwart in der verborgenen Parousie, im Kommen zu den Seinen in Wort, Geist und Vorsehung, ist die Kraftquelle sowohl für das Wachen als auch für den Dienst. Am Ende aber wird diese verborgene Gegenwart in eine sichtbare Offenbarung umschlagen, in die Manifestation des Königreichs, in der er mit den Seinen erscheint und die verborgene Treue ans Licht bringt. Dann wird deutlich werden, wie eng unser heutiges, oft unscheinbares Antworten auf den Geist mit der zukünftigen Freude zusammenhängt. Die Worte »Geh ein in die Freude deines Herrn« sind nicht nur Lohnformel, sondern Einlass in eine geteilte Freude, der König öffnet seine eigene Glückseligkeit für die, die mit ihm gelebt und gearbeitet haben. Zu jener Zeit werden zwei Männer auf dem Feld sein, einer wird mitgenommen und einer wird zurückgelassen. Zwei Frauen werden mit der Mühle mahlen, eine wird mitgenommen und eine wird zurückgelassen. Die Verbindung von wachsamer innerer Bereitschaft und treuem äußeren Dienst lädt dazu ein, das eigene Christenleben nicht einseitig zu leben, weder in frommer Passivität, die sich vor Verantwortung drückt, noch in rastlosem Aktivismus, der den inneren Kontakt zum Herrn verliert. Wo das Herz auf die Wiederkunft Christi ausgerichtet ist und seine Gegenwart im Heute ernst nimmt, gewinnt der Dienst ein anderes Gepräge, er wird Antwort auf Liebe, nicht Beweis eigener Bedeutung, und erhält gerade so Verheißung für die kommende Offenbarwerdung des Königreichs. Herr Jesus Christus, Bräutigam unserer Seele, danke, dass du uns schon jetzt als deine Jungfrauen siehst, die dir gehören und auf dich warten. Du kennst unsere Schwachheit und alle Bereiche, in denen unser Licht zu flackern scheint. Fülle unser inneres Gefäß neu mit deinem Heiligen Geist, damit dein Leben unser Denken, Fühlen und Wollen durchdringt und wir in dieser dunklen Zeit in deinem Licht stehen. Lass uns aus deiner Liebe heraus wachen und nicht aus Angst, aus deiner Gnade treu sein und nicht aus eigener Kraft. Stärke in uns die lebendige Hoffnung auf dein Kommen und richte unser Herz auf die Freude deiner Hochzeit und die Herrlichkeit deines Königreichs aus. Bewahre uns darin, dass nichts in dieser Welt kostbarer wird als du selbst und die Gemeinschaft mit dir. In deiner Gegenwart liegt unsere Zuversicht und in deiner Wiederkunft liegt unsere vollkommene Freude. Amen.